Herzlich willkommen zu einer neuen Folge T1D on Air, dem Typ 1 Diabetes Podcast von Sanofi für Fachkreisangehörige. Heute zum Thema vernachlässigtes Molekül der Diabetologie, Bedeutung des C-Peptids heute und morgen. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns also mit dem sogenannten Connecting Peptide, dem Verbindungspeptid, welches bei der Produktion von Insulin in den Beta-Zellen des Pankreas entsteht. Wie sich die Rolle des C-Peptids neben der diabetologischen Hauptrolle des Insulins gestaltet und welche Entwicklungen in Forschung und Klinik rund um das kleine Protein geschehen, das dürfen wir heute von unseren zwei Gästen erfahren, die zusammen viele Jahrzehnte Erfahrung in der klinischen und wissenschaftlichen Diabetologie mitbringen. Frau Professor Monika Kellerer ist Fachärztin der Inneren Medizin, Diabetologie und Endokrinologie und ärztliche Direktorin am Marienhospital Stuttgart. Herr Professor Dirk Müller-Wieland ist ebenfalls Facharzt der Inneren Medizin mit dem Schwerpunkt Endokrinologie, Diabetologie und Stoffwechsel und leitet am Universitätsklinikum der RWTH Aachen die Sektion der Fettstoffwechselstörungen. Beide eint zudem ihr Einsatz für eine bessere Diabetesversorgung in Deutschland, welchen sie in der Deutschen Diabetesgesellschaft, in ehemaligen Präsidentschaften und darüber hinaus leisten. Mein Name ist Hendrik Pann, Firma Sanofi, und damit sage ich herzlich willkommen bei T1D on Air, liebe Frau Kellerer und lieber Herr Müller-Wieland.
Ja, vielen Dank, Herr Pant. Hallo, Monika.
Ja, hallo Dirk. Ihnen auch vielen Dank, Herr Pann, von meiner Seite für die freundliche Einführung.
Genau, und wir wollten, Frau Kellerer und ich hatten uns überlegt, eben, wo immer Sie uns im Moment zuhören, dass wir zwar über das C-Peptid als eine neue Perspektive und klinisch bedeutsame Entwicklung natürlich diskutieren, aber wir haben natürlich auch Zuhörer, die vielleicht einfach ein Interesse haben an Diabetes mellitus und auch ein bisschen Hintergrund haben wollen. Und immer wieder werde ich auch von vielen Kollegen gefragt, Monika, und dir geht es wahrscheinlich ähnlich. Deswegen stelle ich dir jetzt mal die Frage, nicht nur wie häufig ist denn nun eigentlich der Diabetes mellitus, beziehungsweise die Diabetesform? Und auch international und national sind wir weiterhin dabei, dass wir den Diabetes eigentlich immer nur diagnostizieren, rein nach der Höhe des Blutzuckers oder eben relevanter Moleküle. Das heißt, Diabetes ist ja nicht nur eine Erkrankung, oder Monika, wie siehst du das?
Ja, das ist definitiv so, lieber Dirk. Prinzipiell ist es so, dass wir in Deutschland ja sagen, wir haben so ungefähr 8,5 Millionen Menschen mit Diabetes. Und da gibt es natürlich noch eine Dunkelziffer von 2 Millionen, die da dazukommen, die Diabetes haben, aber noch nicht diagnostiziert sind. Und diagnostizieren tun wir, wie du es ja auch schon anklingen hast lassen, anhand von nüchtern Glucose, spontan Glucose oder eben auch HbA1c-Wert kann man verwenden. Das Ganze sollte man bestätigen und so weiter. Aber damit hat man dann eben die Diagnose Diabetes gestellt und man weiß noch nicht, welche Diabetesform es ist. Und das ist genau der Punkt, auf den du angesprochen hast, hinter dieser Diagnose Diabetes, die ja an bestimmten Grenzwerten der Glucose oder eben auch des HbA1c-Wertes hängt. Hinter dem verbergen sich eigentlich unterschiedliche Erkrankungen. Nehmen wir mal an, der Typ 1 Diabetes, das sind so in etwa 5% der Menschen mit Diabetes. Das ist ein Diabetes, der ja typischerweise von den Pädiatern oft initial betreut und behandelt wird, weil er die Hauptmanifestation im Kindes- und Jugendalter hat. Und es ist eine Autoimmunerkrankung, ja, die mit bestimmten Labormarkern und Antikörpern einhergeht. Auch C-Peptid spielt hier natürlich eine große Rolle. Und das ist eben dann der Typ 1 Diabetes. Viel, viel häufiger ist der Typ 2 Diabetes, der macht ungefähr 90% der Diabeteserkrankungen aus. Und beim Typ 2 Diabetes würde ich sagen, haben wir ein extrem breites Spektrum an klinischen Ausprägungen. In jedem Fall ist es so, dass der Typ 2 Diabetes im Gegensatz zum Typ 1 natürlich überhaupt keine Autoimmunerkrankung ist, sondern es hat was zu tun mit Beta-Zell-Funktionsstörungen und mit Insulinresistenz. Und das hält sich so, sage ich mal, gegenseitig die Waage. Und die Ausprägung ist, dass die einen vielleicht mehr Beta-Zell-Signale Sekretionsprobleme haben und schon mehr im Insulinmangel sind und die anderen sind vielleicht sehr, sehr insulinresistent. In jedem Fall würde ich aber sagen, über das ganze Spektrum des Typ-2-Diabetes ist es immer so, dass die Beta-Zelle inadäquat ist, zumindest für das Maß an Insulinsensitivität oder meinetwegen auch Insulinresistenz. Denn wenn das nicht der Fall ist, wenn die Beta-Zelle das immer kompensieren könnte, dann würde der Glukosespiegel ja nicht ansteigen und dann würde man auch die Diagnose Diabetes nicht stellen. Ja, und dann gibt es natürlich auch monogenetische Formen, Gestationsdiabetes und so weiter. Nehmen wir mal an, in diesem Korb kämen dann vielleicht nochmal so, ja, so 5% in etwa hinein. Ja. Bei den monogenetischen Formen habt ihr ja auch sehr lange, also auch viel geforscht und so weiter, diese Modiformen und so weiter. Da spielt, denke ich, der C-Peptidwert ja auch eine große Rolle.
Deswegen wollte ich dich fragen, also ob du den Gedanken teilen könntest, dass auch wenn Typ-1-Diabetes eine komplett andere Pathogenese ist, Schlagwort Autoimmunerkrankung, wie du gesagt hast, und Typ-2-Diabetes ein Zwei-Komponenten-Kleber, also du hast die Insulinresistenz in welcher Ausprägung auch immer, aber die Manifestation des Typ-2-Diabetes, wie du sagst, brauchst du doch eigentlich immer zusätzlich ein in Bezug auf die Insulinresistenz natürlich, aber relevantes Ausmaß. Also als Beispiel, wir haben so viele Menschen mit metabolischem Syndrom, auch mal als klinischen Ausdruck der Insulinresistenz. Also die Patienten zum Beispiel mit viszeral betontem Übergewicht, mit der Dyslipidämie, höheren Blutdruckwerten etc. Sie sind 4-5 Mal häufiger und entwickeln viele von ihnen im Verlauf überhaupt kein Typ-2-Diabetes, obgleich sie insulinresistent sind. Sodass wir schon auch immer glauben, dass die Beta-Zelle, ich sage mal, der Trigger ist, jetzt mal unabhängig vom kardiovaskulären Risiko, aber der Trigger ist für die Manifestation vom Typ-2-Diabetes in aller Regel. Würdest du dem zustimmen? Und vielleicht gilt das auch, Monika, wenn du das nochmal kommentierst, vielleicht auch wie die Transition vom Prädiabetes zur Manifestation des Typ-2-Diabetes. Da ist der Treiber wahrscheinlich die Beta-Zelle, oder wie siehst du das? Weil wir ja auch die Diagnose nur über die Höhe des Blutzuckers definieren.
Ja. Ja, es ist definitiv so, das hatte ich auch gemeint am Anfang, dass die Insulinresistenz, ich sag's mir ein bisschen übertrieben, die kann so hoch sein, wie sie will. Solange die Beta-Zelle es schafft beim Menschen mit Typ-2-Diabetes, ich sag mal, darüber, also mehr Insulin zu produzieren oder eine sehr hohe Menge an Insulin zu produzieren, um diese Insulinresistenz zu überbrücken oder überkommen, wird der Glukosespiegel nicht anstehen. Also deswegen, also es muss aus meiner Sicht beim Typ-2-Diabetes eine inadäquate Insulinsekretion immer vorhanden sein, für immer natürlich in Bezug auf den Grad der Insulinresistenz. Das kann natürlich bei manchen Menschen, die extrem resistent sind, die können vielleicht erst nach ein paar Jahren Diabetes entwickeln, weil die Beta-Zelle relativ gut ist und das noch relativ lang kompensieren kann. Und da gibt es Leute, die sind vielleicht nur leicht insulinresistent, aber die haben einen größeren Beta-Zell-Defekt schon oder Sekretionsschaden und bei denen steigt der Blutzuckerspiegel dann eben auch früher an. Also das ist so ein Kontinuum, würde ich sagen, und das ist eben auch sehr individuell ausgeprägt. Und so wie es eben auch ganz unterschiedliche Phänotypen beim Typ-2-Diabetes gibt.
Aber Monika, dann nehmen wir doch mal den Punkt. Wenn letztlich die Beta-Zelle, und nachher kommen wir natürlich zur Funktionalitätsbestimmung, aber wenn die Beta-Zelle im Zentrum steht für die Manifestation des Typ-1-Diabetes, aber letztlich eben auch für die Manifestation des Typ-2-Diabetes im Sinne der Blutzuckererhöhung, dann glaube ich schon, dass wir gemeinsam doch die Beta-Zelle auch in Fokus bringen, nicht nur für gängige therapeutische Ansätze, sondern auch für präventive Maßnahmen, sowohl für die Manifestation des Typ-1-Diabetes wie auch eventuell beim Typ-2-Diabetes. Also diese ganze Diskussion, und an der hast du dich ja auch beteiligt, wie schätzt du das ein, die Funktion der Beta-Zelle frühzeitig zu erkennen, im Sinne der Individuen zu erkennen, die in naher Zeit, sage ich mal, aufgrund des Autoimmunschadens im Typ-1-Diabetes manifestieren oder eben auch in dieser kritischen Frage, also früher haben wir es nach Manifestation die Honeymoon-Phase bezeichnet, also wie können wir die Betroffenen identifizieren, die vielleicht doch noch eine Reserve auch haben in der Beta-Zelle, wo vielleicht auch eben, ich sag mal, 5 bis 10% mehr Funktionalität aber dazu führen würde, dass der Blutzucker nicht so ansteigt.
Also das wird nicht ohne Messen von bestimmten Parametern gehen, aber man kann sagen, das sind eigentlich ganz einfach zu bestimmende Parameter. Beim Typ-1-Diabetes wissen wir ja auch, dass der in verschiedenen Phasen läuft. Der hat durchaus auch eine mehrjährige Vorlaufphase, wo schon so eine gewisse Autoimmunität da ist. Und dann das Erste, wo man wirklich, ich sage jetzt mal auch klinisch, nicht nur wissenschaftlich, sondern wirklich was messen kann, was ich auch jederzeit in meinem Labor hier messen könnte, das wäre so im Stadium 1, nämlich dass Antikörper vorhanden sind. Also das können GAD-Antikörper, IA2, das sind übrigens die, die wir jetzt bei Erwachsenen Typ 1 Diabetes am häufigsten bestimmen. Bei Kindern spielen vielleicht dann Inzellzell-Antikörper auch noch mit eine Rolle oder Zinktransporter und so weiter. Wenn mindestens zwei Antikörper da sind und oder messbar sind und der Betroffene oder die Betroffene noch vollkommen normalen Glukosestoffwechsel hat, dann ist das das Stadium 1, dann gibt's, schreitet das weiter fort in Stadium 2, wo weiterhin Antikörper messbar sind, aber eben jetzt erstmals auch es anfängt, dass das Dysglykämie auftritt. Wobei noch nicht die Diagnosekriterien für den Diabetes erfüllt sind. Und dann kommt das Dreierstadium mit der Erstmanifestation des Typ-1-Diabetes. Da hängen wir dann wieder an den Glukosewerten. Für mich persönlich muss ich sagen, ist das Stadium 2 eigentlich das Interessanteste, weil im Stadium 2 haben wir eben schon so leicht veränderte Glukosewerte, die so, ich sage jetzt mal, im Prädiabetesstadium sich bewegen. Und wir wissen, dass von diesem Stadium bis zur Manifestation des Typ-1-Diabetes, dass das relativ schnell gehen kann, dass es auch oder innerhalb der nächsten 1 bis 2 Jahre dann die Patienten konvertieren können in die Manifestation. Und das Problem ist ja, dass beim Typ-1-Diabetes leider Gottes immer noch sehr viele Betroffene mit schwerer Ketoazidose die Erstmanifestation haben. Und das ist ja ein lebensbedrohlicher Zustand, muss man leider immer noch sagen. Und das gilt es definitiv zu verhindern. So, jetzt wenn ich jemanden als Risikopatient identifiziere, sei es, dass er vielleicht der Vater, Mutter Typ-1-Diabetes hat oder Geschwister oder so, und ich sehe, er hat Antikörper und hat schon vielleicht eine Dysglykämie, dann glaube ich, lohnt sich's absolut, das Umfeld oder den Patienten schon mal dahingehend zu schulen, dass er sehr genau auch Symptome erkennt, die mit Hyperglykämie einhergehen, einfach um diese Ketoazidose-Erstmanifestation zu vermeiden. Das ist der eine Punkt. Also das hat ganz klare, denke ich, klinische Konsequenzen und Benefit, dass man da misst, auch in dieser Phase, und dass man diese Menschen enger einem Monitoring unterzieht. Und für die Wissenschaft ist das auch ein sehr interessantes Stadium, einfach deswegen, weil man dort mit, ich sage jetzt mal, seien es Allgemeinmaßnahmen oder auch medikamentöse Maßnahmen, weil man dort einsteigt, um zu sehen, helfen diese experimentellen Maßnahmen, diese Manifestation des Typ 1, also das Dreierstadium, hinauszuzögern, idealerweise sogar zu verhindern. Ja, also deswegen denke ich, ist es sehr, sehr wichtig, gerade in Risikopopulationen vor allen Dingen auch, dass man da durchaus die Antikörper misst, dass man Dysglykämie schaut und dann durchaus kann man auch eben, wenn man weiß, da ist eine Dysglykämie da, würde ich auch ein C-Peptid machen, weil da kann ich auch gut sehen, okay, wie viel ist da überhaupt noch Reserve da? Und wenn das relativ niedrig ist, dann weiß ich, die Zeit bis zur Manifestation und vielleicht zur Ketoazidose wird nicht mehr lang sein. Also auf die muss man in besonderer Weise aufpassen. Aber vielleicht beim Typ 1, aber wenn wir schon Typ 2 sehen, ich meine, wenn wir jetzt so gerade gesprochen haben, ich denke ja auch, die Beta-Zell-Funktion, auch wenn die Ursache sicher eine ganz andere ist beim Typ 2, die spielt ja auch eine große Rolle. Und ich meine, kannst du dir da vorstellen, dass man da irgendwie präventiv auch dass das auch von Nutzen sein könnte, da eben entsprechend Parameter zu messen.
Ja, Monika, also vorstellen, klar, kann man sich mal vieles. Aber der erste Punkt ist, was wir schon wissen, jetzt aus klinischer Beobachtung und jetzt natürlich auch ergänzt durch viele Untersuchungen in verschiedenen großen Kohorten, unter anderem ja auch mit, wo das Zentrum Tübingen und Düsseldorf beteiligt sind, neben vielen, aber auch international anderen, dass es wahrscheinlich wirklich vom klinischen Verlauf unterschiedliche Subgruppen von Menschen mit Typ-2-Diabetes gibt. Das gleiche wahrscheinlich auch für Prädiabetes. Und sie sich natürlich unterscheiden in der Einteilung. Also klassisch das, was wir vermuten, ist es mehr ein Typ, wie du schon sagtest, eingangs mit mehr Insulinresistenz, der andere vielleicht mit mehr einer Sekretionsstörung und oder wie translatiert sich das in vielleicht unterschiedliche Gruppen mit unterschiedlichen Risiken, wie zum Beispiel Nephropathie oder kardiovaskuläre Risiken. Ich finde dennoch auch unabhängig davon, immer für die Manifestation, ja, ist die Funktionalität der Beta-Zelle eine Rolle. Und auch international wird es natürlich viel diskutiert. Zum einen ein bisschen, wie du das gerade beschrieben hast, wie für den Typ 1, das kann man es rausfiltern, könnte man vielleicht früh in irgendeiner Form intervenieren, um eine gezielte Hochrisikogruppe gezielt zu behandeln, um die Manifestation aber eben effizient zu vermeiden. Aber die andere ist eventuell auch gerade bei dem Typ 2 Diabetes festzustellen, ob ich doch mehr einen Menschen habe mit ausgeprägter Insulinresistenz oder doch mehr wirklich Insulinmangel. Und ich weiß nicht, wie du es machst, aber ich glaube, als wir neulich darüber sprachen, sagtest du auch, dass du sehr regelmäßig das C-Peptid bei Menschen mit Typ 2 Diabetes bestimmt. Das C-Peptid, Herr Pannen hatte es eingangs gesagt, ist das Connecting Peptide. Das heißt, es bindet die A- und B-Kette von Insulin noch in der Beta-Zelle. Es wird ja dann gespalten. Das heißt, das C-Peptid ist eigentlich in einem 1:1 molekularen oder molaren Verhältnis zu Insulin. Und deswegen ist es ein sehr schöner Parameter natürlich für die verbleibende Insulinsekretion, die man ja dann auch trotz begleitender Maßnahmen, unabhängig von dem derzeitigen Insulinspiegel, ganz gut bestimmen kann. Es ist ein stabiles Molekül. Es wird natürlich vor allem mit abgebaut oder ausgeschieden über die Niere. Das heißt, bei chronischer Niereninsuffizienz muss man sicherlich, dass man in der Bewertung zurückhaltend sein. Und dann gibt es in der Literatur viele Beschreibungen, viele Tests. Wie kann man das C-Peptid stimulieren? Was ist der beste Parameter? Ich glaube, klinisch auch für die Versorgung von Menschen mit Typ-2-Diabetes oder der effizienten Prävention, wie du mich gerade gefragt hast, brauchen wir eine einfache Funktionalitätsbestimmung der Beta-Zelle. Da ist aus meiner Sicht das C-Peptid absolut ein Kandidat. Und ich könnte mir natürlich schon vorstellen, und diese Ideen gibt es ja, beim Typ-2-Diabetes jetzt auch in der amerikanischen Diabetesgesellschaft ganz klar ein Klassifikationsschema. Wie kann ich unterscheiden, ob ich nicht doch vielleicht, ich sage es mal, ein späteres insulindefizienten Patient mit Typ-2-Diabetes habe? Da wird so als Grundrichtung ein bisschen immer die 200 Picomol genommen als Grenzwert. Die meisten Menschen mit Typ-2-Diabetes haben deutlich höhere Werte, zwischen 200 bis 600 eventuell, dass er doch früher oder später insulinbedürftig ist. Und über 600 ist man, glaube ich, relativ safe und sicher, dass alle Strategien auch ohne Insulin erstmal primär ein vernünftiger Ansatz sind. Also da ist so die Entwicklung, wo ich glaube, der C-Peptid zunehmend jetzt auch klinisch wahrgenommen wird in der Differentialtherapie. Und ich glaube, was spannend ist, jetzt zum Monitoring, was wir aus meiner Sicht nicht wissen, ist, wie übertragen sich Veränderungen oder Vorhandensein von C-Peptid-Spiegeln über den Verlauf in Bezug auf mikro- und makrovaskuläre Komplikationen. Monika, dasselbe ist, glaube ich, auch beim Typ-1-Diabetes im Verlauf. Immer, das wissen wir ja schon von früher, immer, wenn wir den Eindruck haben, es besteht noch eine Restsekretion, dass wahrscheinlich die Glukosestoffwechselerstellung doch besser ist. Und ich glaube, das haben wir jetzt auch durch die letzten Studien sehr, sehr schön gelernt. Sodass ich glaube, ja, das C-Peptid könnte natürlich eine potenzielle Rolle spielen in dem Gleichgewicht zwischen Insulinresistenz und Beta-Zelle, sowohl für die Prävention, sowohl für die Diagnostik, sowohl fürs Monitoring, aber auch für die Differentialtherapie, doch mehr berücksichtigt zu werden. Und teilst du das? Weil du machst, glaube ich, auch C-Peptid durchaus, glaube ich, sehr regelmäßig, oder?
Genau, wir hatten uns ja neulich schon kurz im Vorfeld unterhalten und in der Tat ist es wirklich so, dass wir hier bei allen stationären Patienten, die mit der Hauptdiagnose Diabetes bei uns in der Klinik sind, wir machen wirklich bei allen C-Peptid. Das sind zum einen natürlich Neumanifestationen. Da machen wir C-Peptid einfach auch für die Differentialdiagnostik, weil manchmal muss man ganz ehrlich sagen, täuscht man sich auch. Es gibt durchaus auch Patienten, die können eine Insulinresistenz haben, die können auch ein bisschen übergewichtig sein und können trotzdem einen C-Peptid-Spiegel haben, der vielleicht irgendwo bei 300 oder 400 Picomol ist. Auch das gibt es. Also da ist es nicht so, dass man immer komplett safe ist, wenn man das nur klinisch beurteilt. Und jetzt mal ganz ehrlich, C-Peptid ist ein sehr einfacher Marker, wir müssen es nicht auf Eis oder so abnehmen mehr. Das ist bei uns ist ein einfaches Plasmaröhrchen, schicken wir in unser hauseigenes Labor und wir kriegen die Werte auch innerhalb von 24 Stunden, weil wir es eben relativ häufig bestimmen. Und für uns ist es wichtig für die Differentialdiagnose, also Thema auch diese Cluster, die unterschiedlichen, wo man erstmal sagt, jemand ist jetzt vielleicht 50 Jahre, Automatismus, Typ 2 Diabetes. Da wissen wir inzwischen, dass ungefähr von eben diesen Studien von Tübingen oder auch Schweden, Alquist oder so, dass ungefähr 20% derjenigen, die wir erstmal in diesen Korb des Typ 2 Diabetes Orten, dass von denen 20% Insulin brauchen, weil sie einfach sehr niedrige C-Peptid-Spiegel, also eine niedrige Insulinsekretion haben. Wird man so vielleicht spontan gar nicht vermuten und da filtert man doch viele raus. Und das andere ist natürlich bei denen, die jetzt vielleicht schon länger Diabetes haben und von denen haben wir auch viele in der Klinik, machen wir auch routinemäßig die C-Peptid-Spiegel mit, weil es uns einfach hilft einzuschätzen, wo befindet sich der Patient im Moment im Diabetes-Stadium oder im Insulinsekretionsstadium und das hilft uns auch einzuschätzen, ob man sagen, nee, Insulintherapie jetzt erstmal vielleicht noch ein bisschen zurückstellen oder doch schon eher mal mit Basalinsulin anfangen.
Vielleicht darf ich nicht, also
ja, sorry.
Dazu, nee, Monika, geht mir gerade, weil du sagst, es ist so sehr auch im Verlauf und dass es dir hilft, den einzelnen Patienten im Verlauf auch zu beurteilen. Das bedeutet aber ganz praktisch im Moment, dass, wie du sagst, ihr bestimmt es in eurer Klinik, das heißt, der C-Peptid-Spiegel im Verlauf würde ich persönlich aber jetzt im Moment erstmal nur für belastbar in der Aussage halten, wenn es dasselbe Labor bzw. dieselbe Methodik ist, oder?
Ja, also es gibt ja, das weißt du aber besser als ich, es gibt keine Standardisierung, es ist auch extrem schwer, C-Peptid, ich sag mal, von einem auswärtigen Labor mit meinem eigenen zu vergleichen und ich habe vielleicht mich auch falsch ausgedrückt mit Verlauf, also ich dachte nur im Sinne von, wenn jemand schon Diabetes seit 5 oder 10 Jahren hat, vielleicht sogar noch ein besseres Beispiel seit 20 Jahren und da geht's jetzt drum, das ist ein relativ schlanker, älterer Patient inzwischen, ja, hat der überhaupt genügend Beta-Zellreserve, dann ist es was, wo ich sage, da hilft mir der C-Peptid-Spiegel ungeheuer viel und ansonsten ist es natürlich schon so, dass wir das C-Peptid auch immer in Relation zur aktuellen Glucose sehen. Ja, das glaube ich ist mir auch immer wichtig, weil das ist auch so ein typischer Anfängerfehler in der Klinik, wenn dann die jungen Assistenten und dann machen die einen C-Peptid-Spiegel und dann sage ich immer, ja, aber ich habe ja keine Glucose dazu, also das bringt mir nicht so wahnsinnig viel, weil wenn ich natürlich einen Glukosespiegel von 300 habe und ich habe jetzt einen C-Peptid-Spiegel von, ich sag mal, 700 Picomol, du hast ja vorher gesagt, Graubereich 200 bis 600, also 700 würde man sagen, wunderbar, ist ja Typ 2 Diabetes, aber ich sag mal so, beim Blutzucker von 300 ist es inadäquat. Das ist jemand, der hat einfach viel zu wenig Insulinsekretion. Der müsste viel höhere Werte haben. Deswegen unbedingt den Glukosewert dazu.
Gut, dann würde ich aber jetzt aus meiner Sicht vielleicht, Monika, und ich glaube, wir sind so in unserem Gespräch, kommen wir auch langsam zum Ende, für das C-Peptid, jetzt mal als Take-Home-Message für alle Zuhörer. Spannendes Molekül, ich glaube, da sind wir einig. Zurzeit leider noch labortechnisch eine hohe Variabilität zwischen den verschiedenen Assays. Deswegen, wenn wiederholte Bestimmungen sind dann im selben Labor, aber das ist natürlich die Forderung und Die wird ja auch im Moment sowohl international wie national versorgt, alle Maßnahmen zu ergreifen, um hier eine vernünftige Standardisierung hinzubekommen. Weil wenn es natürlich ein klinisch relevanter Parameter, egal ob bei Typ 1 Diabetes oder Typ 2 Diabetes werden soll, sowohl für die Prävention, für neue Therapiestrategien, für die Verlaufsbeurteilung, dann brauchen wir natürlich eine belastbare Standardisierung. Ich glaube, das ist ein Credo in der gesamten Diabetologie. Und ich denke, Monika, ich würde gerne dich nochmal fragen, was ist deine Take-Home-Message an unsere Zuhörer? Vielleicht auch wirklich über die Entwicklung, dass der Diabetes ist der falsche Begriff. Diabetes ist ein Konglomerat von vielen verschiedenen Erkrankungen. Und lass uns nochmal teilhaben an deiner Faszination für die Weiterentwicklung der Diabetologie.
Ja, also ich denke, Diabetologie ist einfach spannend, weil das sind vielfältige pathogenetische Ursprünge. Es sind verschiedene Krankheiten, die sich da unter diesem Überbegriff hoher Blutzucker finden. Und es gibt extrem viele Verlinkungen zur gesamten inneren Medizin, aber auch darüber hinaus zu anderen Fächern wie beispielsweise Neurologie, Urologie und so. Also ich würde sagen, Diabetologie ist für mich das spannendste Querschnittsfach überhaupt, das man sich vorstellen kann, ja. Und zum C-Peptid, ich kann einfach nur so sagen, also jetzt keine große Take-Home-Message, sondern für uns ist C-Peptid in der Klinik ein unverzichtbarer und einfach bestimmbarer, ich würde sagen, Routine-Parameter, der uns sowohl in der Differentialdiagnose bei neu manifestierten Menschen mit Diabetes hilft, als auch in der Therapieentscheidung bei schon bestehender Diabeteserkrankung.
Monika, ganz herzlichen Dank von meiner Seite aus. Das hat wirklich wie immer Spaß gemacht, sich mit dir zu unterhalten. Und von meiner Seite aus an alle Zuhörer vielen Dank, dass Sie sich diesem Thema vom Diabetes gewidmet haben. Monika, willst du auch noch ein paar Worte an unsere Zuhörer adressieren?
Ich kann auch nur sagen, vielen Dank an die Zuhörer für das Interesse. Ich glaube, wir hätten noch eine ganze Stunde weitersprechen können über viele Themen, auch über Messung von C-Peptid bei niedrigen Spiegeln. Habe vielleicht auch eine Frage nicht beantwortet, die du ist mir jetzt im Nachhinein gekommen, angesprochen hattest, wie das ist bei, wenn noch ein bisschen C-Peptid-Spiegel bei Typ 1 vorhanden sind, hilft enorm übrigens. Um Hypoglykämien zu vermeiden. Wir wissen das auch von Inselzelltransplantationen, wo nur eine leichte Funktion noch da ist, aber die Patienten haben viel, viel weniger Hypoglykämien und eben auch andere Folgeerkrankungen sind seltener. Also man könnte jetzt noch unendlich weiterreden. Das ist ein super Thema, denke ich, das C-Peptid mit Folge 1, 2, 3 und 4. Aber vielleicht an die Zuhörer auch. Danke fürs Zuhören, danke fürs Interesse.
Wunderbar. Und damit sagen auch wir herzliches Dankeschön an Sie beide für die ja, tollen Erläuterungen rund um die Rolle des C-Peptids. Also ich konnte definitiv einiges mitnehmen. Zum Beispiel bleibt jetzt konkret im Kopf nochmal das Insulinsekretionsstadium. Finde ich ist ganz, ganz passender Begriff natürlich, der dann korreliert natürlich mit den C-Peptid-Werten. Und wir hoffen natürlich auch, dass Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch für sich etwas für die Praxis mitnehmen konnten und das C-Peptid vielleicht nun mit etwas anderen Augen sehen. Und wenn Sie möchten, können Sie gerne unseren Podcast abonnieren. Dann sind Sie immer auf dem Laufenden und verpassen keine neue Folge von T1D On Air.